ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Prozesstagebuch, 17. Januar 2023, Tag 35. Ohne langes Vorgeplänkel beginnt der 29-jährige Rabi Remo. Zur großen Überraschung aller liest er sein Geständnis persönlich vor. Er wirkt gefasst, macht aber immer wieder kurze Pausen und schluckte und atmete laut. Die Idee, ins grüne Gewölbe einzubrechen, war nicht von ihm. Er wurde 2 oder 3 Monate vor der Tat gefragt, ob er mitmachen wollte. Da stand der Tatplan schon seit einem Jahr. Ein anderer hatte von einem Teilnehmer einer Klassenfahrt nach Dresden vom grünen Gewölbe erfahren. Der Plan war, dass er rein sollte und zusammen mit einer weiteren Person den Schmuck rausholen würde. Er hatte die Taschenlampe und die Axt, weil er kräftig genug war für das Zerschlagen der Vitrine. Zuerst sei er aber an den Vitrinen vorbeigerannt und war schon an der Tür zum nächsten Raum. Dann sei er umgekehrt und habe mit der Axt zugeschlagen. Er sei noch an dem Morgen nach der Rückkehr aus Dresden in die Schule gegangen, kam dort aber zu spät.
Rabi Remo gab zu, in das grüne Gewölbe eingestiegen zu sein. Er gab zu, mit Werkzeugen mehrfach auf die Vitrinen eingeschlagen zu haben. Er gab zu, die Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe herausgetragen zu haben. Aber nicht verraten hat er, mit wem er das zusammen getan hat. Und das ist eine der ganz, ganz großen Fragen, die nicht beantwortet wurden, nämlich wer war der zweite Mann im grünen Gewölbe?
Das am weitesten gehende Geständnis legte Rabi Remo ab. Er gab zu, dass er einer der Männer war, die in das grüne Gewölbe eingestiegen sind und auf die Vitrinen einschlugen. Wer mit ihm eingestiegen ist, das hat er nicht gesagt. Das blieb also im Unklaren. Zu diesem Mann, der mit ihm ins grüne Gewölbe eingestiegen ist, hat er ihm nichts gesagt. Das war ja Teil des Dienstes, dass keine drittbelastenden Aussagen gemacht werden mussten.
Wie kommt es zu der in Teilen recht konkreten Aussage eines Angeklagten? Und was bekommt er im Gegenzug dafür? Wie fallen das Urteil und die Reaktionen darauf aus? Und inwiefern ist der Plan der Staatsanwaltschaft aufgegangen, den sächsischen Juwelenschatz wieder nach Dresden zurückzuholen? Das beschäftigt uns in Der Millionenkuh im grünen Gewölbe. Folge 4 – Erbe. Ich bin Anne Eichhorn aus der Podcast-Redaktion von ARD Crime Time. Um zu verstehen, worum es in dieser Folge geht, empfehlen wir zuerst, die Folgen 1 bis 3 zu hören. Denn wir bewegen uns bereits in Richtung Urteil in diesem außergewöhnlichen Kriminalfall.
Dezember 2022.
Das Hauptverfahren am Landgericht Dresden läuft seit knapp einem Jahr. Auf der Anklagebank sitzen 6 Tatverdächtige. Die Vorwürfe? Besonders schwere Brandstiftung und schwerer Bandendiebstahl. Polizei und Staatsanwaltschaft scheint es gelungen zu sein, diejenigen, die den Coup im grünen Gewölbe mit großer Wahrscheinlichkeit durchgeführt haben, vor Gericht zu stellen. Die geraubten Juwelen und Schmuckstücke allerdings scheinen für immer verloren. Und damit drohen nicht nur die Vitrinen im grünen Gewölbe als leere Hüllen übrig zu bleiben, sondern irgendwie auch ein Teil der sächsischen Identität. Für einige Sachsen fühlt es sich zumindest so an. Das hatten wir ja schon in Folge 3. Doch eine Woche vor Weihnachten geschieht so etwas wie ein Wunder.
3 Jahre nach dem Einbruch in das grüne Gewölbe hat die Polizei einen erheblichen Teil der Beute gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden mitteilten, wurden die Stücke in der vergangenen Nacht in Berlin sichergestellt. Nach einer ersten Sichtung handle es sich um 31 Einzelteile, darunter mehrere besonders wertvolle Stücke, wie der Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens aus der Brillantgarnitur. Die Teile würden noch kriminaltechnisch und auf ihre Echtheit und Vollständigkeit hin untersucht. Weitere Auskünfte wurden nicht gemacht.
Diese Radiomeldung läuft mittags am 17. Dezember 2022, einem Samstag. Da liegt die Sicherstellung erst wenige Stunden zurück. Wobei Sicherstellung so klingt, als hätte die Polizei das Diebesgut irgendwo im Wald ausgegraben oder bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden. So war es aber nicht, erklären die Rechtsanwälte Kai Kempkens und Thoralf Nöding.
Also die Staatsanwaltschaft hat ganz frühzeitig uns gegenüber gerade signalisiert, dass ein hohes Interesse an der Rückführung der Tatbeute besteht und hat auch relativ deutlich gesagt, dass das zu einer massiven Strafabsenkung aus Sicht der Staatsanwaltschaft führen würde, wenn sowas in Frage käme. Wir haben dazu erstmal nichts gesagt, weil das im Moment überhaupt noch keine Option war. Ja. Und irgendwann war es dann eine Option. Also es gab einfach vor dem Zeitpunkt, als es dann passiert ist, gab es diese Möglichkeit einfach nicht.
Selbstverständlich lagen die Schmuckstücke uns nicht vor. Selbstverständlich haben wir sie nie gesehen. Selbstverständlich hatten wir keine Fotos davon. Wir mussten darauf vertrauen, was uns gesagt wurde, bezüglich der Anzahl und auch bezüglich des Zustandes.
Die beiden Verteidiger von Rabbi Remo wägen das Risiko ab, besprechen sich mit ihrem Mandanten und auch mit den Verteidigern der anderen Angeklagten. 4 von 6 wollen den Versuch wagen. Sie machen der Staatsanwaltschaft ein Angebot. Im Austausch für die Beute bekommen die Angeklagten eine geringere Strafe. Maximal zwischen 5,5 und 6 Jahren pro Angeklagten, erklärt Anwalt Thoralf Nöding.
Im Endeffekt haben sich dann fast alle Angeklagten auf diese Verständigung, auf den Deal eingelassen. Und wir hatten dann die Ermächtigung, das auch entsprechend zu verhandeln. Die Verständigung in diesem ganz konkreten Fall war aus 2 Punkten für uns extrem risikobehaftet. Also Punkt 1 war, es war völlig klar, in dem Moment, wo wir die Staatsanwaltschaft ansprechen und sagen, es gibt diese Möglichkeit vielleicht, ja, hat das so eine Art Point of No Return gehabt. Weil in dem Moment, wo wir bei den Sitzen, muss das irgendwie über die Bühne gehen. Und das war schon ein hohes Risiko, auch weil wir uns natürlich darauf verlassen mussten, was die Mandanten uns sagen. Es wäre eine absolute Katastrophe gewesen, wenn wir diese Verständigungsgespräche geführt hätten und dann kommt die Beute nicht zurück. Ja, das wäre allen auf die Füße gefallen. Und zum Zweiten waren wir auch darauf angewiesen, dass die Staatsanwaltschaft Wort hält. Dass die, nachdem wir dort waren und mit denen so die Rahmenbedingungen dieser Verständigung, dieses Deals verhandelt haben, dass sie dann auch Wort halten und sich beim Gericht dafür einsetzen, dass genau das dann auch in das formelle Korsett dieser Verständigung, dieses Deals gegossen wird.
Und auch das Gericht muss diese Verständigung dann am Ende mittragen. Trotz der Risiken ziehen die Verteidiger im Dezember 2022 den Plan durch. Wann genau es losgeht, wissen Thoralf Nöding und Kai Kempkens aber nicht.
Es gab keinen festen Termin. Wir hatten die Sachen nicht in der Kanzlei gelagert natürlich. Und wir wussten auch nicht, wann wir sie zur Verfügung stellen können. Das kam dann alles sehr spontan. Es war dann ein Freitag. Wir haben dann sehr kurzfristig die Nachricht erhalten, dass die Sachen jetzt übergeben werden könnten, dass sie in unsere Kanzlei gelangen.
Natürlich, da ist man vollgepumpt mit Adrenalin und es erscheint einem so ein bisschen unwirklich. Das war es auch. So richtig realisiert haben wir das alles erst, als es gelaufen war.
Ehrlich zu sein, hatten wir uns das etwas anders vorgestellt. Wir dachten eigentlich, wenn die Sachen bei uns in der Kanzlei liegen und wir in Dresden anrufen, dann werden die sofort gesichert. Es kommt sofort ein Berliner Polizeibeamter oder am besten 10 oder 20 vorbei und nimmt uns diese Sicherungsaufgabe ab und sorgt dafür, dass er die Verantwortung übernimmt. Es kam aber alles ganz anders. Wir haben da 3-4 Stunden gewartet, weil es so war, dass nicht etwa Berliner Kräfte dort herbestellt wurden, sondern es wurde so organisiert, dass man aus Dresden anreiste mit einem entsprechenden Spezialeinsatzkommando, Sondereinsatzkommando und den Ort sicherte.
Also da hätte jede Menge schiefgehen können. Ja, nur ein Beispiel. Ja, das ist abgeliefert worden, das liegt jetzt auf dem Kanzleitisch und wir warten darauf, dass es von der Staatsanwaltschaft abgeholt wird. Was, wenn das irgendjemand mitbekommen hat, da die Tür eintritt und die Sachen wieder abholt? Wer haftet für diese Werte? Was passiert dann mit der Verständigung? Ja, da waren so viele Unwägbarkeiten dabei, dass das schon eine belastende Situation war.
So angespannt müssen Thoralf Nöding und Kai Kempkens einige Stunden ausharren, bis ihre Gäste aus Dresden eintreffen und sie von ihrer Last befreit werden. Endlich, zwischen 23 Uhr und Mitternacht ist es soweit. Allerdings ist Thoralf Nöding da inzwischen in sein Büro zurückgegangen. 2 Staatsanwälte, SoKo-Leiter Olaf Richter und sein Stellvertreter Jörg Bozenhardt, kommen in die Kanzlei von Kai Kempkens.
Wir fuhren fast in einer Nacht- und Nebelaktion nach Berlin. Es war relativ ruhig, wo wir dort ankamen. Wir hatten Begleitfahrzeuge, wo Polizisten dabei waren, die uns in Zivil absicherten. Und wir betraten die Kanzlei, wo wir nett begrüßt wurden. Und man führte uns dann an einen Tisch, auf dem der Schmuck ja, sorgsam ausgebreitet war. Sorgsam insofern, dass die Stücke einzeln gelegt waren. Allerdings konnte man schon erkennen, dass einige der Stücke beschädigt waren.
Vor Ort ist auch Franziska Schalthauer von der Tatortgruppe des LKA Sachsen. Sie ist für die Dokumentation der Schmuckstücke zuständig und dafür, die Stücke so zu verpacken, dass möglichst viele Spuren erhalten bleiben.
Das war ein nackter, großer Konferenztisch sozusagen. Und im vorderen Bereich lagen die Stücke direkt auf dem Tisch drauf. Es war komplett entgegen meiner Erwartung und ich war tatsächlich für einen Moment sprachlos. Für mich war das so ein erhebender Moment, weil ich das große Glück hatte, dass ich bei diesem sehr langen Ermittlungsverfahren an allen relevanten oder kriminaltechnisch relevanten Stationen dabei sein konnte. Und ich hatte kurz vor dem Sehen des Schmuckes zum Soko-Leiter, zum Olaf, gesagt, wenn wir jetzt den Schmuck finden, schließt sich für mich heute ein Kreis. Und der Kreis hat sich für mich geschlossen.
Soko-Leiter Olaf Richter ist zunächst vorsichtig, auch wegen interner Warnungen im Voraus.
Das gab schon so, da so ein bisschen auch die spöttische Bemerkung, also fallt nicht auf irgendwas herein, was euch da angedreht wird. Aber mittlerweile war man so mit dem Fall vertraut und auch mit den Stücken und auch noch mit den Zurückgebliebenen. Also als ich die sah, war es für mich relativ klar, also das sind die Originalteile. Das hängt auch mit den Fassungen zusammen, mit dem Metall zusammen, was dort mit verarbeitet wurde. Und also man kriegt im Laufe der Jahre dann schon einen Blick, wo man für sich zumindest glaubt, das könnte es sein.
Die Ermittler erstellen ein detailliertes Protokoll der zurückgegebenen, teils beschädigten Stücke. Von der Anzahl sind es zwischen 80% und 85% des gesamten Diebesguts. Schaut man aber auf den monetären Wert, ist es weniger als die Hälfte. Das Sächsische Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hatte den Wert der Stücke mal mit knapp 129 Millionen Euro beziffert vor dem Einbruch. Danach nur noch mit rund 52 Millionen. Denn drei der wertvollsten Stücke fehlen. Was zählt am Ende mehr? Monetärer oder ideeller Wert? Lieber eine unvollständige Rückgabe oder gar keine? Was bringt der sächsischen Seele größeren Frieden? Das Team, darunter Soko-Leiter Olaf Richter, begibt sich am frühen Morgen auf den Heimweg von Berlin nach Dresden.
Die Tatortgruppe hatte auf ihrem Fahrzeug einen Umzugskarton dabei. In diesen wurden dann die eingetüteten Stücke gepackt und diesen Karton habe ich dann aus dem Haus der Kanzlei getragen in unser Fahrzeug. Und das ist schon ein sehr erhebendes Gefühl, das Diebesgut dort wieder erlangt zu haben, zumindest Teile davon. Und ich sag mal, 50 Millionen in den Umzugskarton, das hat man nicht jeden Tag in der Hand.
Die Ermittler hoffen, an den erhaltenen Schmuckstücken DNA-Spuren zu finden, die sie einzelnen Verdächtigen zuordnen können. Diese Hoffnung erfüllt sich aber nicht. Es gibt keine verwertbaren Spuren. Der Schmuck wurde gereinigt und beschädigt. Staatsanwaltschaft und Polizei machen die Teilrückgabe unmittelbar nach der Übergabe öffentlich. Die Presse spricht und schreibt von einer Überraschung, von Aufatmen und Erleichterung. Und natürlich findet auch das Weihnachtswunder Erwähnung. Wäre zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, in welchem Zustand die Stücke sind, wäre die Euphorie wahrscheinlich nicht so groß. Doch das erfährt die Öffentlichkeit erst im neuen Jahr.
Prozesstagebuch, 10. Januar 2023, Tag 34. Die Restauratorin der staatlichen Kunstsammlungen spricht von fehlenden einzelnen Edelsteinen, von Feuchtigkeitsschäden wie Kondensatbildung, Rost- und Korrosionsschäden, von roten und schwarzen Verfärbungen an den Steinen, von abgerissenen Befestigungen, von Verformungen, Kratzern, Schabstellen und Abplatzungen. Eine Liste des Grauens, die von Fotos belegt wird. Für uns ist es schockierend, die Juwelengarnitur in diesem erbärmlichen Zustand zu sehen. Vor allem die teilweise braun anmutenden Edelsteine machen uns betroffen.
Wegen des schlechten Zustands stellt die Staatsanwaltschaft die Verständigung zunächst in Frage, bleibt dann aber doch bei der Absprache.
10. Januar 2023. Landgericht Dresden.
Der Vorsitzende Richter im Verfahren zum Einbruch in das grüne Gewölbe gibt Details der Verständigung bekannt. Damit folgt er den Vorgaben durch die Strafprozessordnung, denn die sieht vor, dass die Öffentlichkeit über einen sogenannten Deal informiert werden muss. Solche Vereinbarungen dürfen nicht in Hinterzimmern getroffen werden. Das Publikum erfährt, dass die Angeklagten zugesagt haben, einen Großteil der Beute zurückzugeben und Geständnisse abzulegen. Ihre Bedingung? Sie machen keine Aussagen, die Dritte belasten. Im Gegenzug können sie, wie gesagt, mit deutlich milderen Strafen rechnen. Zur Erinnerung, in Folge 1 hatte Anwalt Kai Kempkens mal von einem Strafrahmen von bis zu 15 Jahren gesprochen, die hier möglich gewesen wären. Der Deal sieht nun maximal 6 Jahre vor. Diese Verständigung ist damals in der Öffentlichkeit extrem umstritten, erinnert sich MDR-Reporterin Heike Römer-Menschel.
Die einen sagten, mit Kriminellen kann man keine Deals machen, da darf man nicht verhandeln oder irgendwelche Zugeständnisse machen und mit den Remos schon gar nicht. Die anderen sagten, es ist egal, ob man da verhandelt hat, ob man Zugeständnisse gemacht hat. Die Hauptsache ist, der Schmuck ist wieder da oder zumindest ein großer Teil des Schmucks ist wieder da. Und wie viele Jahre die Remos in Haft sind, das ist eigentlich egal. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also Fakt ist meines Erachtens, wenn es den Deal nicht gegeben hätte, dann wäre die Beute verschwunden. Dann wäre wahrscheinlich nichts wieder zurückgekommen. Und insofern kann ich mit diesem Deal leben. Es ist ja auch so, dass Deals, also prozessuale Verständigungen, schon seit Jahren in den Gerichten praktiziert werden, eigentlich seit Jahrzehnten. Und da gibt es ganz starke Regularien, wie das zu erfolgen hat. Und das ist hier so gemacht worden. Und am Ende sind auch Remos und Mitglieder dieser Großfamilie Teil unserer Gesellschaft. Und für sie gelten die gleichen Gesetze wie für die anderen auch. Das ist halt der Rechtsstaat.
Ähnlich sieht es Rechtsanwalt und Prozessbeobachter Butz Peters.
Ohne den Deal hätte man nicht einen erheblichen Teil der Beute zurückbekommen. Und nur so war es möglich. Ich denke gerade auch an unsere Kinder und Enkel, dass sie diese Gegenstände wieder sehen können. Ansonsten wären sie vermutlich perdu gewesen, für immer verloren.
Die Schmuckstücke sind also wieder da, wenn auch nicht komplett. Der erste Teil ist erfüllt. Jetzt müssen die Angeklagten noch ihre Geständnisse liefern, wie vereinbart. Das ist vor allem den Richterinnen und Richtern wichtig.
Prozesstagebuch, 10. Januar 2023, Tag 34. Das Gericht erwartet hier konkrete Angaben zu Tatentschluss, Planung, Ablauf und zum Geschehen danach. Außerdem möchte die Kammer etwas zu den jeweiligen Tatbeteiligungen hören. Nach den Geständnissen müssen die Angeklagten glaubhaft auf Nachfragen antworten.
Dass Mitglieder der Großfamilie Remo auf der Anklagebank eine Aussage machen, ist eher ungewöhnlich, meint Butz Peters.
Clankriminalität bedeutet, dass jedes Clanmitglied vor Gericht den Mund hält, übrigens auch bei der Polizei. Denn Clan ist nicht nur Gegenwart, sondern auch Zukunft für diese Menschen. Und sie wollen natürlich in diesem Clan anschließend weiterleben.
Doch in diesem Fall ist alles anders. Der erste, der sich äußert, ist Rabbi Remo. Anfangs hatte er noch erklären lassen, dass er an den Tatvorbereitungen beteiligt war. In der Tatnacht sei er aufgrund des hohen Risikos aber zu Hause geblieben. Jetzt ergreift er selbst das Wort und erzählt, mit kurzen Pausen, dass jemand, der auf Klassenfahrt in Dresden war, vom grünen Gewölbe erzählt habe. Rabbi selbst sei erst wenige Monate vor der Tat gefragt worden, ob er mitmachen wolle. Da habe der Tatplan schon ein Jahr festgestanden. Er erzählt vom Tag vor der Tat, wie sie noch einmal zu ihm nach Hause zurück mussten, weil er den Schlüssel für das Fluchtauto vergessen hatte. Und er erzählt von der Polizeikontrolle in Berlin.
MDR-Prozesstagebuch, 10. Januar 2023, Tag 34. Er fuhr als Beifahrer mit nach Dresden, von einer Pistole im Handschuhfach des Audi wusste er nichts. Den zweiten Wagen, den als Taxi getarnten Mercedes, parkten sie an der Tiefgarage auf der Kötschenbroder Straße. Danach seien sie zu sechst im Audi zum grünen Gewölbe gefahren. Im Anschluss liefen zwei Männer zum Pegelhaus, die anderen gingen zum Einstiegsfenster. Als die Straßenbeleuchtung ausging, sind sie rein und dann zu den Vitrinen. Er habe das Glas mit der Axt zerschlagen, doch es gab Probleme mit der Angelschnur, mit der die Schmuckstücke festgenäht waren. Der andere, der mit ihm drin war, leerte dann den Feuerlöscher aus zum Spurenverwischen. Rabbi Remo beendet sein Geständnis mit dem Satz, dass er nicht wüsste, was mit den gestohlenen Stücken passiert sei und er auch nicht davon profitiert habe.
Auf Rabbi folgt Wissam Remo. Er lässt sein Geständnis von einem seiner Verteidiger verlesen. Dabei geht es zunächst um die Zeit nach dem Diebstahl der Goldmünze in Berlin. Als er im November 2017 aus der Untersuchungshaft kam, sei das eine Hochphase gewesen, weil er unglaubliche gesellschaftliche Anerkennung gefühlt habe und als Meisterdieb gehandelt worden sei. Er und andere seien mehrfach als Besucher im grünen Gewölbe gewesen und hätten die Räume ausgekundschaftet.
MDR-Prozesstagebuch, 17. Januar 2023, Tag 35. Durch im Internet erhältliche Infos kamen Wissam und seine Komplizen zu dem Schluss, dass das Juwelenzimmer am interessantesten sei. Bei den Erkundungstouren vor dem Einbruch haben sie nachts mit Taschenlampen durch Fenster ins grüne Gewölbe geschaut und gesehen, dass alle Zwischentüren offen seien und der Schmuck auch nachts in den Vitrinen bleibt. Relativ schnell sei klar gewesen, dass es ein geeignetes Fenster gibt, bei dem der linke Rand vom Fassadenscanner nicht erfasst wird, weil er von einem Balkon verdeckt wurde. Diesen toten Winkel haben sie dann durch Springen, Hochheben und Hochklettern überprüft. Am Tattag, 24. November 2019, habe er schon früh angefangen, Kokain zu nehmen und er war abends immer noch so high, dass er nicht Auto fahren konnte, obwohl er als Fahrer für den Mercedes geplant war. In Dresden sollte er das Pegelhaus anzünden und Schmiere stehen. Er habe noch eine Leine gezogen, bevor er mithilfe einer Fahrradtrinkflasche die Benzinlunden zum Schaltschrank gelegt und angezündet hat. Er sitze nun seit über 2 Jahren in Haft und habe das Gefühl, sein Leben an die Wand zu fahren. Dabei will er eigentlich heiraten und eine Familie haben. Seine Verlobte sei die Frau seines Lebens. Für ein nicht kriminelles Leben aber brauche er eine Entziehungstherapie, weil er mit Drogen immer kriminell sein wird.
Als nächstes ist einer der Zwillinge an der Reihe. Auch er lässt sein Geständnis von einem seiner Verteidiger verlesen. Er sei derjenige gewesen, dem jemand von der Klassenfahrt nach Dresden und vom grünen Gewölbe erzählt habe. Anfangs habe er es für unmöglich gehalten, in das Schloss einzubrechen. Später habe er sich wieder für den Plan der anderen interessiert und unbedingt mitmachen wollen. Schließlich hätten sie ihm seine Idee geklaut.
MDR-Prozesstagebuch, 10. Januar 2023, Tag 34. Der geständige Angeklagte war beim Rausschneiden des Fenstergitters mit dabei und stand draußen am Zaun Schmiere. Mehr trauten die anderen ihm nicht zu. Er sei zu dick, denn damals wog er 120 Kilo. Also hat er die Tasche mit dem Schneidewerkzeug zum Schloss geschleppt. Am Tattag lief er mit Wissam zum Pegelhaus, stand dort Schmiere, dann ging er zum Schloss zurück, fuhr den Audi zur Schlossmauer und hat die Tasche und den Sack mit der Beute übernommen. Dabei hat er möglicherweise Spuren an der Mauer von außen hinterlassen. Er sei aber nie drüber gestiegen. Er sei heute noch froh über die Rückgabe des Schmucks. Damals war ihm der Wert egal, er wusste nichts über die Kunstschätze des grünen Gewölbes. Jetzt im Nachhinein, da ihm das ganze Ausmaß bekannt ist, tue es ihm leid.
Das Geständnis, das der vierte Angeklagte, Bashir Remo, verlesen lässt, ist wesentlich kürzer. Er sei in der Tatnacht sehr aufgeregt gewesen, weshalb er sich jetzt nur noch an wenig erinnern könne. Beim Einbruch ins grüne Gewölbe sei er spontan und völlig unüberlegt dabei gewesen. Er habe Schmiere gestanden und das Diebesgut in Empfang genommen. Der andere Zwilling lässt erklären, er habe von den Einbruchsplänen gewusst und Äxte und andere Gegenstände besorgt. In der Tatnacht sei er aber in Berlin gewesen, habe mit seinem Handy gespielt und seinen Eltern beim Packen für einen Umzug geholfen. Alle Geständnisse haben eins gemeinsam. Sie enthalten nur Angaben zur eigenen Tatbeteiligung des jeweils Angeklagten, nicht zu der von anderen. So war es in der Verständigung ausgemacht. Und das bekommen Gericht und Staatsanwaltschaft bei Nachfragen immer wieder von den Verteidigern zu hören. Butz Peters.
Die sogenannten Geständnisse waren wenig erhellend, weil viel Neues wurde nicht gesagt. Und wieder hinten als Prozessbeobachter auf den Zuschauer rein haben dann, wenn der Richter eine Frage gestellt hat, bevor der Verteidiger geantwortet hat, Remo Bingo gespielt, weil es gab immer nur 4 Erklärungsmuster. Man musste immer nur tippen, was kommt jetzt wieder? Erstens, der Angeklagte hat davon nichts mitbekommen. Zweitens, der Angeklagte hat keine Erinnerung mehr. Der Rabbi Remo hat es schon gesagt, das wäre der als Erster ausgesagt hat. Oder aber, ich kann deswegen nichts sagen, weil es eine Drittbelastung gäbe und die werde ich nicht tun.
Sie haben also nichts dazu gesagt, wer Hintermänner waren, wer vielleicht die Autos besorgt hat, wer Hehler gewesen sein könnten. Das blieb alles im Dunkeln und das ist so ein bisschen auch der fade Nachgeschmack. Das ist eben Clankriminalität, ne? Die Jungs, die vor Ort waren, die hat man hier in dem Fall geschnappt, erwischt. Die anderen, die dahinter vielleicht das Ganze organisiert, geplant, vorbereitet haben, die hat man eben nicht bekommen.
Bilanziert MDR-Reporterin Heike Römer-Menschel. Anders als Butz Peters sieht sie aber durchaus einen gewissen Neuigkeitswert in den Aussagen.
Es gab da Kritik. Man fragte sich, ist das glaubhaft, was sie da erzählt haben? Ist das ausreichend? Haben sie eigentlich nur das zugegeben, was man ihnen eh schon bewiesen hat? Ich muss sagen, in den Geständnissen kamen tatsächlich Details dann nochmal ans Licht, die bis dato keiner kannte. Also sie haben tatsächlich Aussagen gemacht zu ihrem eigenen Tatbeitrag. Also was haben sie konkret gemacht? Und das wäre ansonsten ja nie herausgekommen.
16. Mai 2023. Landgericht Dresden.
Ein Jahr und 3,5 Monate nach dem ersten Verhandlungstag verkündet das Gericht seine Entscheidung. Und die klingt ungefähr so.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. 5 der 6 Angeklagten sind schuldig der besonders schweren Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 2 tateinheitlichen Fällen. Und mit Diebstahl mit Waffen in 2 tateinheitlichen Fällen und mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung und mit vorsätzlicher Brandstiftung. Der 6. Angeklagte wird freigesprochen.
Die höchste Strafe erhält Wissam Remo, der Angeklagte mit der Goldmünzenvorgeschichte und dem Drogenproblem. Wissam bekommt eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten. Bei Rabi Remo, er hatte zuerst sein Geständnis abgelegt, ist es 1 Monat weniger, also 6 Jahre und 2 Monate. Bashir Remo, der sich kaum an etwas aus der Tatnacht erinnern konnte, wird zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Die beiden Zwillinge erhalten Jugendstrafen, denn sie waren zur Tatzeit jünger als 21 und damit für die Justiz Heranwachsende. Der eine Zwilling bekommt 4 Jahre und 4 Monate, beim anderen wird eine Bewährungsstrafe aus Berlin einbezogen. Das Ergebnis ist eine Einheitsjugendstrafe von 5 Jahren.
Trotz der erheblichen Freiheitsstrafen haben 3 der Angeklagten den Gerichtssaal als freie Bürger bis auf Weiteres verlassen. Das war auch Teil des Deals und draußen wurden sie dann von ungefähr 20 Mitgliedern des Remo-Clans begrüßt. Lautes Hallo, es waren mehrere Autos aus Berlin gekommen und ja, sie waren dann viele Monate, Jahre auf freiem Fuß, bis sie zum Strafantritt erscheinen mussten.
Erklärt Prozessbeobachter Butz Peters.
Die beiden anderen Verurteilten kamen nicht auf freien Fuß. Der eine hatte noch eine Haftstrafe abzusitzen wegen des Bode-Museums. Und bei einem anderen wurde Fluchtgefahr angenommen, weil er dem Deal nicht beigetreten war und auch sich früher dem Zugriff der Polizei, obwohl er wusste, dass nach ihm gefahndet wird, entzogen.
Es ist der Zwilling mit der Einheitsjugendstrafe von 5 Jahren. Bei ihm war der Ausgang bis zum Schluss offen, erinnert sich MDR-Reporterin Heike Römer-Menschel.
Der junge Mann hatte ja behauptet, beim Einbruch nicht dabei gewesen zu sein. Und er hat sich auch an dem Deal nicht beteiligt. Er hat aus meiner Sicht hier relativ hoch gepokert. Also er hat gedacht, die Beweise reichen nicht für eine Verurteilung. Und darum lasse ich mich jetzt hier auf den Deal nicht ein und hat sich am Ende verzockt, denn das Gericht hat ihn eben verurteilt. Der Richter begründete das damit, dass man gesagt hat, in der Gesamtschau aller Beweise und wie diese Tat geplant war und wie er eben doch auch involviert war. Er war zum Beispiel auch in dem Auto, was in Berlin kontrolliert wurde bei dieser Polizeikontrolle kurz vor der Tat. In dieser Gesamtschau hat der Richter gesagt, ist es für ihn einfach so, dass sie sicher sind, dass er dabei war und dass er eben einer dieser Einbrecher gewesen ist.
Gut 3,5 Jahre sind vergangen seit der dramatischen Nacht im November 2019. 3,5 Jahre hoffen auf ein Happy End. Für Marion Ackermann, die damalige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, SKD, hat sich das Hoffen nun ausgezahlt.
Eine riesige Freude, auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SKD, der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden und für viele Menschen auch weit über Sachsen hinaus. Wir haben aus der ganzen Welt schon jetzt Nachrichten bekommen in den letzten Stunden und Minuten.
Wenn man von dem kunsthistorisch-kulturhistorischen Wert spricht, ist das Wichtigste jetzt zurück.
Für andere ist es wohl eher ein Happy End auf Raten. Die Ermittlungen und das Verfahren können die Tat nicht gänzlich aufklären. Eine der großen Fragen, die offen bleiben, lautet: Wer ist der sechste Beteiligte? Denn es wurden nur 5 Männer verurteilt. Andreas Ferron, Sprecher des Landgerichts Dresden nach der Urteilsverkündung.
Das Gericht hat klargestellt, dass zumindest ein Täter noch fehlt, weil auch durch Lichtbilder von Überwachungskameras kann sicher davon ausgegangen sein, dass an dieser Tat mindestens 6 Personen beteiligt waren. Da heute einer freigesprochen worden ist, fehlt mit Sicherheit noch einer.
Außerdem offen, was ist mit dem Teil der Beute passiert, der noch fehlt? Die besonders wertvollen Teile.
In diesen Stücken waren wirklich die größten Steine verarbeitet, auch die Steine mit der besten Qualität. Und diese Steine hätten sich natürlich für eine Umarbeitung am ehesten geeignet. Also, dass man sie rausnimmt, umschleift und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass diese Stücke nicht wieder aufgetaucht sind.
Derart wertvolle Juwelen umschleifen, um deren Herkunft zu verschleiern? Das ginge zwar rein technisch, trotzdem glaubt Christian Berg nicht, dass das tatsächlich passiert ist. Er ist Diamantenschleifer aus Idar-Oberstein. Ihm zufolge gibt es nur wenige, die das Handwerk beherrschen. Und die kennen sich untereinander.
Also ich glaube, wir hier in Deutschland, ich und für meine Kollegen, ich kann ausschließen, dass jemand von uns so etwas tatsächlich durchführen würde, so eine Arbeit. Weltweit erscheint es mir auch unwahrscheinlich, weil eben solch prominente Stücke von jedem erkannt werden. Und ich glaube es nicht, dass irgendjemand das tun würde.
Christian Berg hat eine andere Vermutung.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Stücke tatsächlich noch da sind. In Anbetracht dessen, dass es schwierig sein wird, jemanden zu finden, der diese Stücke unkenntlich macht und umschleift, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Stücke noch in ihrem ursprünglichen Zustand irgendwo versteckt liegen.
Entweder noch bei den Remos oder sie haben die Juwelen ohne Umschliff verkauft.
Es gibt einen Markt für Altschliffdiamanten. Der ist allerdings deutlich kleiner als der Gesamtmarkt für normale Diamanten. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Leute, die gerade solche historischen Diamanten suchen. Das kann man sicherlich nicht von der Hand weisen, dass irgendjemand im stillen Kämmerlein sich an diesen historischen Stücken erfreut. Möglich, ja.
Denn zum Herumzeigen eignen sich die berühmten Stücke ja denkbar schlecht. Das Risiko aufzufliegen ist groß. Doch auch wenn die Beute hinterher vielleicht in irgendeinem Keller lagert, kann man sich mit so einer Tat durchaus einen Namen machen. Das ist sozusagen Teil des Geschäfts, sagt René Allange vom LKA Berlin.
Diese Taten sprechen sich rum. Man erfährt in gewisser Weise in den kriminellen Kreisen auch Anerkennung dadurch. Das ist eine Situation, die man auch nicht unterschätzen darf, weil in den kriminellen Kreisen geht es ja auch um das Ranking in der Stadt. Wer steht an welcher Stelle, wer ist wofür verantwortlich? Und mit solchen spektakulären Taten kann man sich seinen Platz in dieser Szene sichern. Wir wissen, dass in den Kreisen sich dieser Einbruch sehr schnell rumgesprochen hat und man ihn praktisch auch für sich deklarieren wollte, um halt auch seinen Platz zu zeigen im kriminellen Milieu, um für Einschüchterung zu sorgen. Und in gewisser Weise ist es auch eine Machtdemonstration gegenüber dem Staat, der mit solchen Taten einhergeht.
Einen Staat, den die Täter nicht respektieren, mit dem sie sich offenbar nicht identifizieren. Aber das gilt, wir haben es schon in früheren Folgen gesagt, nur für einen kleinen Teil der Menschen, die den Nachnamen Remo tragen.
Man muss natürlich sagen, dass diese Familien auch sehr groß sind, also von der Anzahl der Mitglieder. Und natürlich nicht alle mit Straftaten zu tun haben. Wir haben also durchaus rechtstreue Menschen auch in diesen Familien, die in meiner Wahrnehmung sich auch manchmal schämen für das, was ihre Angehörigen dort machen und verurteilt werden. Aber die suchen auch nicht so richtig den Kontakt zu uns. Von staatlicher Seite gibt es viele Bemühungen, dort Einblicke zu kriegen durch Aussteigerprogramme. Aber ich glaube nicht, dass das so groß angenommen wird, wie man sich das vielleicht erhofft hat bei der Einführung.
Auch die Verurteilten haben die Chance, den kriminellen Weg zu verlassen, sagt der Berliner Staatsanwalt Thomas Schulz-Spiron. Allerdings müssten sie sich dafür von ihrem bisherigen Leben verabschieden.
Also prinzipiell, nach meinem Menschenbild unterstelle ich einmal jedem, dass er auch eine Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und aus dem kriminellen Umfeld rauszukommen und ein legales Leben erfolgreich führen zu können. Wer von den Verurteilten in Dresden oder in Berlin das denn tatsächlich machen wird, kann ich jedenfalls im Moment noch nicht absehen. Zu wünschen ist es jedem, und ich glaube, es steckt auch in jedem die Möglichkeit, sich zu korrigieren, einen anderen Weg einzuschlagen. Am Ende wird es, fürchte ich, immer wieder darum gehen, was kann ich mit dem, was ich hier mitbringe als Person, in dem legalen Rahmen erreichen, und was kann ich eigentlich nur erreichen, wenn ich mich davon entferne. Und diese Abwägung, ja, wenn die gestellt wird, dann ist man eigentlich schon immer wieder auf dem Weg nach unten, also in die nächste Straftat hinein. Der entscheidende Punkt ist eigentlich, wenn man so eine Erwägung überhaupt gar nicht mehr anstellt. Ob das möglich ist, wenn man in diese Strukturen hineingeboren wird, wenn man da drin aufwächst, wird wahrscheinlich nur ausnahmsweise gelingen.
Kommen wir ein letztes Mal zum Verfahren des Landgerichts Dresden zurück. Denn die Verurteilten sind in Revision gegangen.
9. April 2024, Leipzig.
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig hat keine Rechtsfehler gefunden und das Urteil des Dresdner Landgerichts bestätigt. Die Verurteilungen nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe sind nun also rechtskräftig. Die Revisionen hatten Bashir, Rabi und Wissam Remo eingelegt und einer der Zwillinge. Der andere, der auf Freispruch spekuliert und dann die Jugendstrafe von 5 Jahren bekommen hatte, hat seine Revision schon früher zurückgenommen. Das Urteil gegen ihn wurde schon ein halbes Jahr zuvor rechtskräftig. Und dann gibt es da noch ein weiteres Verfahren, ein Zivilverfahren. Der Freistaat Sachsen möchte von der Sicherheitsfirma Schadenersatz wegen des Diebstahls und der Einbruchsschäden. Wir erinnern uns, die Mitarbeiter des Wachdienstes hatten den Einbruch bemerkt, aber nicht wie vorgeschrieben gehandelt. Das heißt, sie haben weder das Licht eingeschaltet noch den Alarmknopf gedrückt, sondern die 110 gewählt. Die Polizei kam zu spät. Noch dazu war der Fassadenscanner am Gebäude ausgeschaltet. Die Entscheidung in dem Verfahren fällt am 29. April 2025.
Das Landgericht Dresden hat eine Schadenersatzklage gegen die Sicherheitsfirma im grünen Gewölbe abgewiesen. Die Richter erklärten, man könne den Mitarbeitern keine grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Es sei nicht erwiesen, dass die Diebe nach dem Einbruch im November 2019 nur deshalb entkommen konnten, weil die Polizei zu spät verständigt wurde. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden hatten von der Sicherheitsfirma DWSI 15 Millionen Euro gefordert. Sie war für die Bewachung des Residenzschlosses verantwortlich, als beim Einbruch in das grüne Gewölbe ein Millionenschaden entstand.
Übrigens, die Firma DWSI bewacht bis heute die Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss. In einer Ausschreibung sei die Firma mit Abstand auf Platz 1 gelandet, erklären die staatlichen Kunstsammlungen im Jahr 2023. Zwar habe man einen Ausschluss geprüft, sich aber letztlich dagegen entschieden. Es habe nicht der gesamte Dienstleister versagt, sondern lediglich 4 Personen in der Leitzentrale sowie die Außenstreifen in der Einbruchsnacht. Die staatlichen Kunstsammlungen verwiesen auf die jahrelange gute Zusammenarbeit, die große Erfahrung und die Flexibilität des Anbieters. Was sich geändert hat, ist das Sicherheitskonzept. Und apropos Polizei. Im Juli 2023 wird vorübergehend ein ehemaliger Polizeichef Sicherheitsverantwortlicher in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Ralf Krüger. Er war auch als Sicherheitsberater im Ausland tätig. In 2 Jahren im Amt führt er unter anderem Stresstests für die Systeme ein. Ein Ziel: die schleichende Lethargie der Mitarbeitenden im Museum verhindern, Ein weiteres, einfach auf alles gefasst sein, sagt Krüger.
Wenn Sie eine schlagkräftige, innovative Sicherheitsabteilung aufbauen und leiten, dann dürfen Sie sich nicht dominieren lassen von Kriminalitätsgeschehen. Da gibt es noch ganz, ganz viele Facetten rundherum. Wir arbeiten in einer vernünftigen Struktur. Ohne Struktur können Sie halt eben auch keine Konzepte auf den Markt bringen. Und was mir halt eben wichtig ist, ist, dass wir auch draußen Technik und Personal halt eben beobachten im Sinne von, was gibt es Neues auf den Markt und was könnte man halt eben jetzt bei uns implementieren. Also insofern ist das ein Gesamtkonzept, was nicht fokussiert ist auf eine bestimmte Variante der Kriminalität.
Wobei auch er einräumt, ein gewisses Restrisiko von 10-20% bleibe immer bestehen. Ein erneuter Einbruch ins grüne Gewölbe ist also nicht ausgeschlossen, aber mit Sicherheit schwerer geworden. Die Verurteilten befinden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen alle in Haft. Bis es soweit war, hat es allerdings gedauert, besonders bei einem der Zwillinge. Im November 2024, also 5 Jahre nach der Tat, ist er noch immer auf freiem Fuß. Grund ist MDR-Recherchen zufolge ein juristisches Durcheinander. Das für die Vollstreckung zuständige Berliner Amtsgericht sagt, es fehlen notwendige Akten aus Sachsen. Die Staatsanwaltschaft Dresden merkt dagegen an, sie habe die Akten schon Monate zuvor an das Berliner Gericht geschickt. In diesem Wirrwarr hätte der Zwilling vor Haftantritt theoretisch sogar noch die Möglichkeit gehabt, die zurückgegebenen Juwelen noch einmal zu besichtigen.
13. August 2024. Dresden, grünes Gewölbe.
Ein großer Tag für die staatlichen Kunstsammlungen. Die Juwelenstücke, die durch die Verständigung nach Dresden zurückgekehrt sind, werden wieder ausgestellt. Bis dahin war Geduld gefragt, berichtet Marius Winzeler. Er ist seit Oktober 2021 Direktor des Grünen Gewölbes.
Wir durften ja aber lange die Originale, weil sie Beweisstücke waren und nach wie vor sind, nicht der Öffentlichkeit zeigen. Deswegen gab es dann Gerüchte, dass sie in sehr schlechtem Zustand seien. Umso wichtiger war es für uns, dass wir sie ab August 2024 wieder präsentieren konnten, um zu zeigen, es handelt sich nicht um Ruinen, es handelt sich nicht um total beschädigte Teile, sondern es handelt sich um Schmuckstücke, die zwar Spuren haben von unsachgemäßer Behandlung, die aber nach wie vor glänzen und die auch durch Konservierung, Restaurierung auch gerettet werden können.
Die Juwelen kommen an ihren alten Platz in einer Vitrine, unrestauriert. Bei genauem Hinsehen sind die Schäden auch erkennbar. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lässt es sich nicht nehmen und bestaunt die Schmuckstücke zusammen mit einer Dresdner Kindergartengruppe vor laufenden Kameras.
Vor 5 Jahren, das war ein wirklicher Schock. Wir haben hier gestanden und konnten das nicht fassen. Aus einem spektakulären Kunstraub ist mittlerweile ein wirklich billiger Kriminalfall geworden. Aber nur deswegen, weil Polizei und Justiz ganz beharrlich, ganz intensiv gearbeitet haben. Wir haben es jetzt gerade an den leuchtenden Kinderaugen gesehen. Dieser Schatz begeistert und es ist schön, dass wir ihn wieder haben.
Die Stücke sind bis heute nicht restauriert. Das geht erst, wenn sie juristisch freigegeben sind und nicht mehr als Beweisstücke dienen. Wenn es soweit ist, sollen dann auch internationale Fachleute bei der Restaurierung dabei sein. Zweifellos haben der Diebstahl und die Rückgabe noch einmal mehr zur Berühmtheit der 21 Schmuckstücke beigetragen. Dass ein Teil von ihnen nun wieder da ist, ist für Museumsdirektor Marius Winzeler nicht selbstverständlich.
Nur etwa 10% von Museumsdiebstählen führen dazu, dass die geraubten Kunstwerke auch wieder zurückkehren. Insofern ist das auch schon aus dieser Perspektive etwas sehr Besonderes.
Bis heute laufen die Ermittlungen der Dresdner Polizei. Die Soko Epaulette existiert weiter, wenn auch mit weniger Personal. Ermittler Jörg Bozenhardt.
Also wir suchen tatsächlich ja immer noch nach dem Schmuck und wir suchen auch noch nach einem sechsten Täter. Und die Ermittlungsrichtung, die Verdachtsrichtung Insider war unsere allererste. Also unabhängig davon, ob man jetzt daran glaubt, ob es einen Insider gibt oder nicht, weil eben noch Dinge offen geblieben sind, ist auch die Suche nach dem Insider noch nicht beendet.
Und was die fehlenden Schmuckstücke angeht, zeigt sich Museumsdirektor Winzerler optimistisch.
Die Hoffnung stirbt grundsätzlich zuletzt, aber in diesem konkreten Fall ist es auch so, dass der Prozess ja noch nicht ganz abgeschlossen ist. Man hat auch noch nicht ganz alle Täter überführt und das macht uns auch hoffnungsvoll, dass es noch gelingen wird, weiterhin der Polizei und der Staatsanwaltschaft auch die fehlenden Stücke zurückzugewinnen. Zudem ist es so, dass gerade auch von den großen Steinen, die diese noch fehlenden Stücke ausmachen, bisher keine Spur zu finden ist, sodass wir davon ausgehen, dass diese Stücke auch nach wie vor sozusagen zusammen bestehen. Und ja, wir sind der Überzeugung, auch sie werden dereinst wieder hier sein. Das kann vielleicht jetzt etwas länger dauern.
Und vielleicht gibt es dann auch an dieser Stelle hier im Podcast eine Fortsetzung. Im Namen aller Beteiligten bei ARD Crimetime bedanke ich mich fürs Zuhören und empfehle unsere dreiteilige Doku zum Anschauen in der ARD Mediathek. Sie heißt, wie unser Podcast, Millionenkuh im grünen Gewölbe. Der Link steht im Beschreibungstext. Diese Podcast-Sonderausgabe war ein Novum bei ARD Crimetime. Sie hat uns mehrere Monate intensiv beschäftigt und jetzt sind wir gespannt, was Sie dazu sagen. Schicken Sie uns gern eine E-Mail mit Kritik oder Lob an crimetime@mdr.de. Der Podcast ARD Crimetime, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Autorinnen und Autoren der vier Folgen sind Kim Selina Utecht und David Kopp. Für Recherche und Interviews zuständig Dani Vogtländer, Sandro Gerber und Heike Römer-Menschel, die außerdem mit Ina Klempno für das MDR Landesfunkhaus Sachsen den gesamten Prozess begleitet und das Prozesstagebuch für den MDR geschrieben hat. Außerdem in die Recherche involviert ist Emily Jendrek. Produzent und Sounddesigner aller Folgen ist Ingo Naumann. In der Social-Redaktion unterstützt haben uns Bettina Goldbach und Muriel Kubeile. Sprecherinnen und Sprecher: Magdalena Höfner, Mathis Kiesig, Felix Gebhardt und Anne Eichhorn. Die Redaktion liegt bei Mathis Kiesig. Der Podcast ARD Crimetime, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.
Hier ist nochmal Mathis Kiesig von ARD Crimetime. Unsere nächste klassische Folge kommt in ein paar Tagen. Für alle True-Crime-Fans, die sich besonders für die Ermittlungsmethoden der Polizei interessieren, habe ich aber für die Zwischenzeit noch einen Podcast-Tipp. Den neuen NDR-Podcast True Crime Hamburg, der Polizeipodcast. Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt und Hamburgs Polizeipräsident AD Ralf-Martin Mayer sprechen über einige der spannendsten Kriminalfälle, die Ralf-Martin Mayer in seiner Karriere als Polizeipräsident erlebt hat. Im Podcast gibt es dabei exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit aus erster Hand. In der aktuellen Folge geht es um die Ermittlungen zum grausamen Mordfall, der 2005 ganz Deutschland erschüttert hat. Den Fall Jessica, der zu tiefgreifenden Reformen im Kinderschutz geführt hat. True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, gibt's in der ARD Audiothek und den Link in unseren Shownotes.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.